Auslegung der Heiligen Schrift von Johannes Calvin. Der Kolosserbrief. Dieser Kommentar trägt den Titel Über das Gebet. Kolosser Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Ihr Herren, was recht und billig ist, das erweiset den Knechten und bedenket, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Haltet an am Gebet und wachet in ihm mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue, zu sagen das Geheimnis Christi, um dessetwillen ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbar mache, wie es mir zu sagen gebührt. In Vers 1, ihr Herren, was recht ist. Das, was recht ist, stellt Paulus an die erste Stelle und bezeichnet mit diesem Ausdruck jene Menschlichkeit, die er im Epheserbrief geboten hat. Aber weil die Herren wie aus der Höhe auf den Stand der Knechte herabsehen und sich durch kein Gesetz gebunden glauben, zwingt Paulus sie zur Ordnung. Weil beide Stände in gleicher Weise der Herrschaft des Herrn unterworfen sein sollen. Daher die gegenseitige Billigkeit, an die er erinnert. Ab Vers 2. Haltet an am Gebet. Paulus kommt auf die allgemeinen Ermahnungen zurück, unter denen wir keine genaue Ordnung suchen sollen. Denn sonst hätte er nämlich mit dem Gebet anfangen müssen. Aber das hat er sehr wenig beachtet. Beim Gebet empfiehlt er hier zwei Stücke, die Beständigkeit und die Lust oder die ernste Absicht. Denn wenn er sagt, haltet an, so ermahnt er zur Ausdauer. Das Wachen aber stellt er der Mattigkeit und Schläfrigkeit entgegen. Er fügt die Danksagung hinzu, weil wir Gott so für die gegenwärtige Not bitten müssen, dass wir die inzwischen empfangenen Wohltaten nicht vergessen. Ferner dürfen wir nicht so unverschämt sein, dass wir murren und unwillig sind, wenn Gott unseren Bitten nicht sogleich willfährt, sondern wir sollen mit Willigkeit seine Gaben empfangen. So ist eine doppelte Danksagung nötig. Dann in Vers 3. Betet zugleich auch für uns. Diese Bitte ist keine Heuchelei. Weil Paulus sich seiner bedrängten Lage bewusst war, wünschte er sich ernstlich eine Hilfe durch die Gebete der Kolosser und war überzeugt, dass sie ihm helfen würden. Wer kann es also jetzt wagen, die Fürbitte der Brüder zu verschmähen, wenn Paulus bekennt, dass er ihrer bedarf? Sicherlich hat Gott nicht ohne Grund diese Übung in der Liebe unter uns angeordnet, dass wir füreinander beten. Darum soll nicht nur jeder Einzelne für die Brüder beten, sondern auch umgekehrt aus den Gebeten der anderen ernstliche Hilfe erwarten, so oft es nötig ist. Aber der Papistenbeweis ist kindlich, die aus dieser Stelle die Notwendigkeit der Anrufung der Toten folgern, damit sie für uns bitten. Ist das hier ein vergleichbares Beispiel? Paulus empfiehlt sich dem Gebet der Brüder, mit denen er nach Gottes Befehl sich in gemeinsamer Arbeit stehen weiß. Wir sollen also solche Torheiten lassen und zu Paulus zurückkehren. Welch ein herrliches Beispiel von Bescheidenheit gibt er uns, dass er andere anruft, ihm zu helfen. Auf diese Weise werden wir auch daran erinnert, wie äußerst schwierig es ist, in der Verteidigung des Evangeliums beständig zu beharren, zumal bei drohender Gefahr. Nicht ohne Grund wünscht Paulus, dass die Gemeinden ihm dazu beistehen. Man betrachtet zugleich auch seinen brennenden Eifer. Er ist nicht um sein Wohlergehen besorgt. Nicht bittet er die Gemeinden, für ihn zu beten, damit er der Todesgefahr entkommen werde. Das eine genügt ihm, unbesiegt und unerschrocken im Bekenntnis des Evangeliums zu beharren, und er lässt sein Leben gegenüber dem Ruhm Christi und der Ausbreitung des Evangeliums gelassen in den Hintergrund treten. Übrigens ist mit der Tür für das Wort einfach ein Öffnen des Mundes gemeint, was er auch in Epheser 6, Vers 19 sagt. Christus sagt dafür Mund und Weisheit. Die beiden Redewendungen unterscheiden sich nicht im Inhalt, sondern nur in der Form. Mit einem offensichtlich treffenden Bild drückt Paulus hier aus, dass es für uns nicht leichter ist, mit Zuversicht vom Evangelium zu reden, als durch eine verschlossene und verriegelte Tür zu brechen. Das ist wirklich ein göttliches Werk, wie auch Christus sagte. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Durch die Schilderung der schwierigen Lage spornt Paulus die Kolosser kräftiger zum Gebet an, da er bezeugt, er könne nur richtig reden, wenn der Herr seine Zunge lenkt. Er führt den Beweis weiter mit der Würde der Sache, da er das Evangelium, das Geheimnis Christi nennt. In einer solch wichtigen Sache darf man nicht oberflächlich arbeiten. Drittens erwähnt er auch die Gefahr, in der er schwebt. Vers 4. Wie es gebührt. Diese Wendung hebt die schwierige Lage des Apostels stärker hervor, denn er deutet an, dass es sich nicht um eine alltägliche Angelegenheit handelt. Im Epheserbrief fügt er noch hinzu: auf dass ich mit Freudigkeit davon rede. Daraus wird deutlich, dass er sich eine furchtlose Zuversicht gewünscht hat, die sich für die Majestät des Evangeliums ziemt. Da nun aber Paulus hier für sich nur die Gnade begehrt, um sein Amt zu erfüllen, so wollen wir an die Regel denken, die uns in ähnlicher Weise vorschreibt, nicht der Wut der Gegner zu weichen, sondern bis zum Tode um die Verkündigung des Evangeliums bemüht zu sein. Weil das aber unsere Kräfte übersteigt, müssen wir anhalten am Gebet, damit der Herr nicht den freudigen Geist von uns nimmt.